Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Der Amateurfußball in Sachsen-Anhalt ist unser Thema und unser Ziel ist es, der größte und wichtigste und erfolgreichste Nischenpodcast der Welt zu werden. Und unser heutiger Gast ist relativ schnell beschrieben, weil er hat mal Maschinenbau studiert, dann hat er einen eigenen Verein gebastelt und er ist Fan der ersten Stunde von Musste machen. Das sind schon jede Menge Gründe, warum man ihn einfach einladen sollte, ohne drüber nachzudenken. Und außerdem ist er jetzt unterwegs in Sachsen-Anhalt, um anderen Vereinen einfach mal weiterzuhelfen. Deshalb sagen wir herzlich willkommen, Erik Tegge. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Erik ist ein richtiger, so würde ich mir ein Amateur, Danny Piel ist übrigens auch da. Habe ich mir extra so ausgedacht.
Bei Maschinenbau hat es mich ja schon quasi vorgestellt.
Da ist wieder mein alter Witz. Hat Erik Maschinenbau studiert? Nein, Maschinenbau hat Erik studiert, weil er ist so eine Maschine. Du siehst wirklich aus wie der Ur-Amateur-Fußball-Fan, den ich mir malen würde. So ein bisschen auch so wie so ein 80er Jahre englischer Pop-Fan, so, weißt du?
Nehme ich jetzt mal als Kompliment.
Ja, ja, komplett so ein bisschen, ja, komm ich heute nicht, komm ich morgen, du machst mir gar nichts vor, ich habe schon sehr, sehr viel gesehen, aber manchmal gehe ich richtig ab, weil mich die Leidenschaft doch noch nicht losgelassen hat. Herrlich, schön, dass du da bist. Also das mit dem Vereinsberater-Ding werden wir natürlich nachher auch ein bisschen ausführen. Was wäre deine erste Frage an Erik?
Ich habe keine.
Gut, Erik, du hast einen Verein gegründet, also Maschinenbaustudium lassen wir mal schön weg, weil das ist todeslangweilig wahrscheinlich. Konntest du auch kein Geld mehr mit verdienen?
Na doch, bin ich ja noch dabei.
Machst du noch?
Ja, ja.
Ach, hast du nicht aufgehört? Ich dachte, du machst jetzt komplett hauptamtlich
Vereinsberater.
Vereinsberater, weil du gesagt hast, hier Maschinenbau.
Schön. Auf Kosten der kleinen Vereine machen wir jetzt mal
Vereinsberater. Nee, was machst du denn da so beruflich?
Ich bin Konstrukteur. Hab viele Jahre im Dunstkreis von Volkswagen als in der Planung gearbeitet, bin dann irgendwann, das war immer in der Gegend von Wolfsburg rum, bin dann irgendwann aufgrund auch privaten Interesses, also weil der Sohnemann ein bisschen größer wurde, ich mich von der Mutter des Sohns getrennt habe, wollte ihn auch mehr betreuen. Und es geht eben schlecht, wenn man noch eine Stunde mit dem Auto nach Magdeburg fährt abends. Und habe gedacht, ich muss mir jetzt einen Job in Magdeburg suchen, und seit 2017 bin ich im Barleben bei einem Ingenieurbüro für Konstruktion und Entwicklung. Und ja, im Moment auch das Lager nicht so einfach, aber...
Wir kriegen immer sehr, sehr viele Mitteilungen, dass es sehr oft um Barleben geht, weil Danny da ja auch sein Unwesen treibt. Aber ihr habt keine Verbindung miteinander oder sponsert euer Ingenieurbüro den FSV Barleben?
Nee.
Okay, gut. Das wird schon sicher. Man muss immer transparent sein.
Hat sich ja gerade schon ausgeschlossen, indem er gesagt hat, dass die Auftragslage nicht die beste ist.
Ja, aber Anfrage kommt definitiv nur von Danny. Kannst du wissen?
Im Mailfach.
An irgendeinem VW-Skandal bist du auch nicht beteiligt gewesen.
Dazu bin ich zu klein. Ja.
Das ist so geheime.
Das kennst du ja, oder?
Eingebaut, die Daten besser aussehen lassen bei den Autos. Was war doch das? Ja? Abgaswerte, die nicht richtig gestimmt haben, oder?
Genau.
Ja, ja. Also geil, wie du trotzdem ein bisschen betroffen geguckt hast gerade. So, wenn man alter Volkswagen-Mensch ist, dann ist man davon betroffen.
Ach, na ja, nee. Also emotional war ich da nie dabei.
Okay. Ich habe mal die Frau kennengelernt, die als Rechtsvorstand bei Volkswagen gearbeitet hat und in den letzten beiden Jahren war und immer gern mit ihrem Mann ein Glas von gutem Roten getrunken hat, und die gesagt hat, ich habe so hart so viele Jahre gearbeitet, ich lasse jetzt einfach meine Karriere hier im Vorstand für Rechtsangelegenheiten bei Volkswagen ausklingen. Und dann kam der Abgasskandal. Ja. Da hat die noch mal richtig ackern müssen. So, geht zurück zum Fußball. Du hast einen Verein gegründet. Das ist der Verein Besiktas, den wir hier sehr, sehr oft erwähnen, den wir auch sehr oft lobend erwähnen, weil es eine besondere Haltung ist. Vielleicht kannst du uns was dazu sagen. Den einen oder anderen, der da involviert war, den kenne ich auch. Aber vielleicht kannst du die Geschichte auch nochmal erzählen. Das ist eine richtig klassische, schöne Fußball-Biertisch-Geschichte, oder?
Ja, also wir waren vier Leute, alle so Mitte 30, die sich gern die Champions League angeguckt haben, meistens in der Kneipe beim Bier. Und dann hat sich das ergeben, dass wir damals eine Tipprunde gegründet haben. Und bei Radio 1 in Berlin, die hatten halt online so eine Option, wo man nicht nur jeder für sich tippt, sondern als Team. Und da gab es schon viele verrückte Namen. Und da haben wir gedacht, wenn wir da ein Team aufmachen, dann müssen wir natürlich auch glänzen mit einem schönen, außergewöhnlichen Namen. Und Heiko Kirsch hat dann Besiktas Magdeburg aus der Taufe gehoben. Und besiegt das ganz bewusst mit der Doppeldeutigkeit, besiegt das da drüben so ungefähr. Und das war erstmal die Tipprunde. Und jedes Mal, wenn wir da saßen und uns aufgeregt haben über die Fehler, die die da machen, haben wir gedacht, das können wir da sowieso viel besser. Und kamen auf den Trip, wir wollten ja eigentlich auch schon mal was machen. Warum machen wir nicht einen Verein? Natürlich beim 6. Bier gemessen an der Champions League. Und,
Klassiker.
Ja, ja, klar.
Oben und, bei AEO noch Kneipe, oder?
Na, gequatscht haben wir im Models Pub in der Ölmenstädter Straße.
Kennst du Molls Bar noch?
Moll? Nee, Model.
Model. Ach, Model.
Gegenüber vom...
Model kennen
wir schräg gegenüber vom, ja, schräg gegenüber vom Uli.
Sind wir noch im Amateurbereich?
Okay.
Schräg gegenüber, okay. Oder Model oder Model, wie das heißt da. Das ist so eine okay, kleine Bar, die gibt es, glaube ich, auch noch.
Okay, stimmt, da ist eine Bierbar. Ich wusste nicht, dass die Model heißt.
Ja, ja, ja.
Die heißt bestimmt anders und wir haben uns gerade alle komplett lächerlich gemacht. Das klingt so gar nicht nach Magdeburg, mit allem Respekt, aber eine Modelbar?
Eine Modelbar.
Na, jedenfalls... Jedenfalls,
Danny, auch du hättest keinen freien Eintritt, wir reden weiter.
Jedenfalls liefen da die ersten verrückten Gespräche zu dem Thema und später haben wir uns dann mal verständigt, dass jeder für sich am nächsten Morgen dachte, hoffentlich haben die anderen das vergessen. Aber nee, wir haben uns nochmal gegenseitig darauf angesprochen, haben dann, weil wir ja dann schlau gemacht haben, dass wir 7 Leute brauchen, um einen Verein zu gründen, noch ein paar Freunde angesprochen und haben gesagt, wir haben das und das vor.
Warum braucht man 7? Ist das vorgegeben
im Vereins? Ja. Ja, richtig. Wenn du einen Verein gründest, musst du 7 Leute haben.
7?
7.
Liegt das an den 7 Zwergen oder warum?
Also vielleicht warum ist das inzwischen noch anders, das weiß ich nicht.
Warum kommst du gerade zu mir? Und warum lachst du, Erik? Ich check dich gleich weg, Erik Tegel.
Der Witz wäre wirklich zu einfach gewesen. Ich habe dir einfach nur freundlich, weil ich gelernt habe, den Menschen in die Augen zu gucken. Nein, aber mit 7, okay.
Mal sehen, wie wachsam ich schon bin.
Hab ich, 7 habe ich verstanden, okay, also 7. Ja. Weil man es nicht durch 2 teilen kann, weil es eine Primzahl ist, oder?
Kann es nicht sagen, weiß ich nicht.
Ich verstehe es nicht.
Es stand damals halt
also ihr braucht 7?
Wir brauchen 7 Leute.
Dann habt ihr noch 3 Freunde gefragt.
Genau. Und dann gab es noch diverse Veranstaltungen im Vorfeld, bevor der direkten Gründung. Die liefen dann meistens im Denker. Ich weiß nicht, ob den Denker noch jemand kennt. Ja.
Auch der Denker nicht. In Magdeburg-Stadtfeld, eine Kneipe, wo man noch rauchen darf oder durfte. Darf man immer noch?
Gibt es ja schon lange nicht mehr. Jetzt ist es der Nachdenker.
Jetzt ist es der Nachdenker. Der Denker war der Vorgänger. Achso, genau. Okay. Durftest du noch rauchen? Ja. Konnte man nie reingehen. Richtig. Also ich zumindest nicht.
Ja, ja.
Und für Fußballer und Sport und natürlich eine total top Adresse. So eine verrauchte Fußballer. So eine verrauchte Kneipe.
Auf jeden Fall lauter Kultadressen.
Ja.
Und nachdem wir dann die Rahmenbedingungen nach und nach geklärt haben, so wie Vereinsfarben, wo ich zum Beispiel sagte, ich will kein Schwarz, ich will kein Weiß, das ist irgendwie alles langweilig. Deswegen haben wir Grün-Gelb dann irgendwann gemacht, um uns an Brasilien zu messen natürlich. Und wenn ich noch so ein paar Entwürfe von einer Findung des Wappens habe, dann ist das auch irgendwie cool. Also dieses, weiß nicht, wenn man das vor Augen hat, das ist halt ein M, ne, für Magdeburg.
Das steht für ein M für Magdeburg.
Und das SSV heißt ja auch Stadtfelder Sportverein, obwohl wir ja woanders beheimatet sind seit langem, aber das lag eben auch an der Not an Plätzen. Wir konnten halt bei Börde oder Post kam es halt nicht unter.
Naja, also ein Teil, also eine Keimzelle lag ja auch mit einer Unzufriedenheit beim MSV. Ist das so gewesen von ein paar von euch?
Nicht direkt.
Weil ich erinnere mich nämlich damals, weil ich war da noch so halb aktiv und so und habe dann immer mal den einen oder anderen getroffen, die dann gesagt haben, wir gründen jetzt hier einen eigenen Verein. Ja, ja. Und dann wurde so auf Festivitäten am Tisch wurden schon mal gesagt, na, was ist mit eurem Lulli-Verein, Lalle, weißt du, und so. Liebe Grüße. Und da war immer ein großes Selbstbewusstsein. Und als es dann auch um die Altherren-Matches zwischen beiden Vereinen ging, weiß ich auch, dass es dann noch so, dann ist ja sogar noch ein sehr berühmter und verdienter Spieler vom MSV Börde, Hacho, Kapitän auch ewig lange, großartiger Mann in der Abwehr, Innenverteidiger, der ist dann plötzlich Trainer da geworden und dann war das alles schon ein bisschen schwierig.
Irgendwie. Ja, Franz Brückner auch, der hat auch jahrelang...
Danny guckt mich gerade an und fragt mich, hat er sich vorbereitet oder woher weiß er das?
Franz Brückner hat ja auch noch jahrelang in der Börde in der ersten gespielt, dann noch in der zweiten und ist dann auch mal rübergekommen. Der spielt übrigens mit inzwischen, ist er schon 60? Nee, nicht ganz, aber spielt immer noch.
Danny hat gerade das Gesicht in einem Land vor einer anderen Zeit.
Na, jedenfalls war die Grundidee einfach ein Freundeteam zu machen und das hat sich relativ schnell zerschlagen, weil alle, die unter anderem Franz Brückner oder auch ein paar andere Leute, die irgendwo in der Landesklasse oder Landesliga unterwegs waren, gesagt haben, lass mal nicht, gucken wir das erstmal an, was ihr da macht. Aber erstmal habe ich hier eine gute Mannschaft und ein gutes Niveau und spiel hier. Und zum Faxen machen habe ich später noch genug Zeit. Ne? Und dann standen wir da mit ein paar Invaliden und ein paar Leuten, die Mitte 30 waren und noch nie gespielt haben, irgendwo aktiv. Also ein bisschen hobbymäßig gekickt. Ich sag mal, beim ersten Training mit 6-7 Leuten. Ich habe auch noch Fotos davon. Und das war schon ernüchternd. Und das war April. Und jetzt hieß es aber langsam mal Betrieb machen, weil Saisonstart ist in ein paar Monaten. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, stecken wir jetzt den Kopf in den Sack oder machen wir irgendwas. Und dann hatte ich die Idee und bin, ich glaube, an 60, 62 Stationen in der Stadt habe ich Aushänge gemacht in Supermärkten. Und was im Endeffekt geholfen hat, war an der Uni und an der Hochschule. Und da hatten wir dann das Glück, dass da gleich ein paar Schwünge immer von Studenten kamen, die nicht in Magdeburg beheimatet waren, sondern irgendwie von extern kamen. Also ich glaube, zum großen Teil aus den alten Bundesländern. Und die immer noch teilweise an Besiktas gebunden sind und hier geblieben sind. Nicht nur wegen Besiktas, aber vielleicht auch.
Ne? Am Anfang natürlich niederschwellig, weil du durch das Zweitspielrecht dann wahrscheinlich relativ schnell auch die Spieler und Spielberecht bekommen hast, weil die nicht aus...
Ich glaube, das gab es noch gar nicht.
Okay, das heißt, die mussten sich bei einem alten Verein abmelden.
Richtig, und anmelden. Richtig.
Seid ihr ganz unten gestartet?
So? Ja, ja. Okay. Genau.
Aber durch die ganzen Studierenden und so hast du natürlich dann so ja, einen Feierparty-Grund, so eine Grundstimmung gehabt. Da ging es schon ganz schön ab, ja. So
kam aber auch Besetzungsprobleme in den Semesterferien.
Genau. Das ist auch, bis August ist immer schwierig gewesen, das Jahr, oder bis September sogar.
Ja. Genau, Semester fängt im Oktober an und dann hast du oft Probleme gehabt.
Wie habt ihr es geschafft, so eine riesen Fanbase zu schaffen? Weil ich kann mich an Hallenturniere erinnern. Ich glaube, der damalige Kroschke Cup oder Wernesgrüner Cup, wie er denn hieß, oder
ja.
Ich weiß gar nicht, wo es noch war. Ich habe mal ein Stadtpokalfinale gesehen. Wie sieht das bei TuS gegen, ich weiß gar nicht, Medizin oder so? Da waren irgendwie gefühlt 400 Leute da von euch.
Ja.
Wie habt ihr es geschafft, da so eine Community draus zu machen?
Also der Verein ist ja nach und nach gewachsen. Wir hatten ja, erst war es eben die eine Mannschaft, dann kam, als wir mehr Spieler waren und größtenteils auch aus den Studentenkreisen haben wir noch eine Kleinfeldmannschaft dazu gebastelt. Irgendwann wurde es eine zweite Großfeldmannschaft. Dann kam die Idee, eine Frauenmannschaft zu machen. Dann irgendwann parallel die alten Herren. Dann haben wir angefangen mit dem Nachwuchs. Und jedes Mal, wenn irgendeine Aktion war, das hat ja, bevor wir diese zum Kroschke Cup eingeladen wurden oder eben auch irgendwann mal im Finale gelandet sind, haben wir ja auch Aktionen gemacht, wie wir feiern den letzten Spieltag und haben versucht, Zuschauerrekorde aufzustellen.
Ja.
Letzten Spieltag der Saison, letzten Heimspieltag, besondere Aktionen gemacht und versucht, jeden im Verein zu animieren, Verwandtschaft mitzubringen, Freunde mitzubringen, richtig Bambule zu machen, haben dann die Cheerleader von den Virgin Guards da gehabt zur Halbzeitpause, die da aufgetreten sind und mit Stadionsprecher und also ein Pipapo, was man so als kleiner Verein irgendwie leisten kann. Dann haben wir natürlich auch die Zuschauer gezählt und das irgendwo eingetragen, ob das jetzt ein Rekord war oder nicht. Wer will das wissen? Wer will das sagen? Kann man nicht sagen, aber wir haben für uns halt immer versucht, uns jedes Jahr zu steigern. Und so sind wir schon so ein bisschen vom Selbstverständnis reingewachsen. Wir sind eine gute Community, wir kriegen das irgendwie hin. Und die Eltern, die einmal da waren, auch wenn sie es vielleicht nicht so pralle fanden, sind trotzdem wiedergekommen, weil sie gewusst haben, da ist mein Kind gut aufgehoben. Kind in Anführungszeichen, ich sag mal, auch wenn es ein Erwachsener war, sind die trotzdem mit hingekommen. Und das lief dann weiter, als wir dann eingeladen wurden zum Kroschke Cup und gesagt haben, die laden uns unter anderem ein, weil wir einen guten Ruf haben und weil wir eine gute Fanbase mitbringen. Dann müssen wir es aber auch beweisen und dann wollen wir im nächsten Jahr auch wieder dabei sein. Aber das funktioniert nur, wenn wir da mit einem Haufen Leuten kommen.
Welche Rolle hatten zum Beispiel so eine Personalie wie Martin Hummelt als Mitspieler bei euch gemacht, der ja bekannt ist in Magdeburg, großer Veranstalter, der die Firmenstaffel macht und dieses Radrennen von Magdeburg nach Braunschweig oder bis zum Mond oder wo auch immer hin und so weiter. Weil der hat ja sehr lange dann auch bei euch mitgespielt. Ich habe sogar gegen den noch gespielt, als er da in der zweiten aktiv war und ich mal ausgeholfen habe und sowas. Das hilft natürlich, wenn so einer dabei ist.
Oder? Ohne Frage. Martin kam, da war ich noch Trainer, die ersten 3 Jahre habe ich ja den Verein trainiert oder die Mannschaft trainiert. Der kam zu uns als 20-Jähriger, hat damals schon die erste Veranstaltung...
Sah damals schon aus wie heute.
Ja, genau. Hat damals schon die erste Veranstaltung gemacht. Das war noch die Blade Night, hieß die. Also,
Ja.
Hatte damals natürlich noch lange nicht so ein Netzwerk wie heute, aber trotzdem schon ein cooles Netzwerk und Ideen, was man irgendwie machen kann.
Osterhocken hat er gemacht und so.
Ja,
und da hast genau, du, wenn du den dabei hast, hattest du ja immer safe immer 200 bis 700 Jugendliche, die du erreichen konntest.
Ja. Auf jeden Fall hast du einen gewissen Input an Ideen gehabt, wenn du mal was veranstalten wolltest. Und durch sein Netzwerk hat er dann auch gesagt, hier, den können wir fragen wegen, weiß ich nicht, jetzt mal Musik machen oder den können wir fragen, um das zu machen. Und das war schon cool. Und das Ganze ist natürlich auch immer gewachsen, also sowohl bei Besiktas als auch bei ihm und dementsprechend hat man sich gegenseitig befruchtet. Also von Besiktas haben auch viele Leute immer geholfen als Streckenposten bei der Firmenstaffel zum Beispiel und bei anderen Dingen, da hat man sich gegenseitig unterstützt.
Was ist der Mehrwert für alle anderen? jemanden, der ein gutes Netzwerk hat, irgendwie in der Mannschaft zu haben, kann immer gut helfen. Wenn er bereit ist, auch zu sagen, ich gebe davon was ab im Verein.
Natürlich.
Manche gehen ja auch Fußball spielen, weil sie sagen, ich will mit meinem Beruf jetzt ja auch nichts zu tun haben, sondern ich will nur nackig unter der Dusche stehen und vorm Tor treffen. So sieht's aus. Ja, besiegt das. Brauchen wir jetzt nicht weiter. Haben wir schon sehr, sehr viel erzählt. Frauenmannschaft ja in dieser Saison wieder. Hast du nicht gesagt, die ziehen das Ding?
Nee.
Also dieses Jahr wird schwer.
Ich sag, der HFC zieht.
Du sagst, HFC zieht, ja genau. Okay.
Ja.
Obwohl es jetzt wieder eng zusammengerutscht ist.
Wer besiegt das jetzt wieder erster nach dem Punktverlust vom HFC, aber besiegt das hat die Frauenmannschaft haben jetzt noch, glaube ich, die drei Großen von oben nochmal einmal komplett. FCM2.
In Halle, meine ich.
Genau, in Halle und Sandersdorf nochmal. Ich glaube, da wird es auf Strecke dann schwierig.
Haben wir nicht letztes Jahr, wir haben uns so ein Relegationsspiel angeguckt.
Wir waren gegen Rostock da.
Gegen Rostock, genau.
Rückspiel gegen Rostock. Und
mit dieser lustigen Rapperin.
Ja, und Rostock ja jetzt in der Regionalliga auch sehr, sehr gut dabei. Ja. Hat natürlich auch guten Zufluss bekommen von Spielerinnen aus Neubrandenburg, glaube ich. Ja, genau. Okay, schließen wir Kapitel, besiegt das.
Machen wir Vereinsberater auf?
Vereinsberater. Wir hatten ja deinen Vorgänger quasi hier.
Ja.
Mit Stefan Bock. Wir hatten auch schon den Hannes Schmidt hier. Und jetzt bist du da.
Und du hast geschrieben, dass du beide Sendungen gesehen hast, also beide Podcasts gehört hast. Ja. Was hat dir da gefehlt? Das ist nämlich mal gut.
Boah.
Hat dir da was gefehlt?
Fällt mir jetzt nichts ein. Ist ja auch schon zwei Weilen her. Ne? Kann ich jetzt gar nicht so auf
Anhieb. Stimmt, das ist schon relativ lang her. Stefan Bock war, glaube ich.
Weil so Lust zu machen und den Verein zu erklären, was so ein Vereinsberater ist und wie gut das ist. Das wirkt immer so, wenn wir hier als Podcast vom Fußballverband Sachsen-Anhalt mit einem flotten Spruch versuchen zu sagen, ey Leute, das ist was Gutes und so, das ist immer so, dahergesagt. Aber es ist ja effektiv ein wahnsinnig gutes Angebot.
100 Pro.
Du hast jetzt den Rucksack auf mit dem Gewicht drin, das wird Inhalt zu füllen hier.
Ja, also kann ich auch trotzdem ich erst ab Februar dabei bin, auch ein paar Beispiele nennen, ne? Oder beziehungsweise ein für mich prägnantes hatte ich erst in der letzten Woche mit dem Jan Blüher vom Post-SV hier in Magdeburg. Ich versuche halt vorher, wenn man sich zu einem Termin verabredet, haben wir vom DFB-Kollegen, der das Ganze koordiniert mit den Vereinsberatern, so ein Formalblatt bekommen, wo man die Situation des Vereines quasi mal abfragt. Das schicke ich vorher demjenigen, der Kontaktperson aus dem Verein, der trägt dann ein, wie viele Mannschaften haben wir, wie sieht die Situation aus im Vorstand, wie oft treffen wir uns, wie sind die Platzverhältnisse, so verschiedene Themen. Und dementsprechend gibt es auch Felder, womit sind wir zufrieden, womit sind wir nicht zufrieden, wo haben wir Probleme. Und dementsprechend kann ich mich ein bisschen konkret vorbereiten auf den Termin. Und halt bin dann mit gewissen Ideen und Vorstellungen zu dem Termin gegangen und er hat mir quasi bei dem, was er mit den ersten 20 Minuten erzählt hat, fast komplett den Wind aus den Segeln genommen, weil er alles schon probiert hat oder fast alles, was ich ihm vorschlagen wollte. Also besonders Schiedsrichtergewinnung und Trainer im Nachwuchsbereich. Und da war nicht so wahnsinnig viel, was ich ihm noch bieten konnte. Aber das, was ich ihm bieten konnte, hat er dankend aufgenommen. Also es gab schon ein paar Ideen. Und das hat nicht immer was damit zu tun, dass man schon eine Menge im Fußball gelernt hat, sondern in dem Fall war es durch meinen Sohn, der seit ein paar Jahren Volleyball spielt. Und das gibt ihm da die Regel, die treffen sich immer mit drei Mannschaften. A spielt gegen B und C stellt die Schiedsrichter. Und ab einem bestimmten Niveau muss jeder Spieler auch einen Schiedsrichterlehrgang machen. So, das heißt, einerseits lernst du die Akzeptanz für die Problematik des Schiedsrichters, dass du nicht immer 1:1 oder schwarz und weiß, sondern es gibt manchmal Situationen, wo es ja nicht so einfach ist. Das heißt, du meckerst nicht so schnell, dann gehe ich mal von aus. Also das passiert beim Volleyball sehr selten. Man unterhält sich mal, aber alles auf einem vernünftigen Niveau. Und das andere ist eben, dass ich dadurch mal übergeschoben auf den Fußball eventuell auch Leute finden, die sagen, Mensch, ist ja cool, gefällt mir. Weiß ich nicht, ob das funktionieren kann.
Ist ja ein schöner Vorschlag. Als erstes gucke ich immer, mein Marker ist immer Danny, weil der ja hier so ein bisschen den Profi unter den Amateurfußballern verkörpert, der mehr weiß als alle anderen und natürlich viel erlebt hat, dass sie sich da ambivalent aus. Und das Zweite, was ich im Kopf hatte, ist, was ist gerade in Sachsen-Anhalt los, wenn das irgendwie Amateurfußballerinnen und Fußballer hören, die gerade mit dem Auto zum Training fahren oder so, liebe Grüße übrigens, und sagen, ey, das ist ein Vereinsberater, der sagt, ich muss jetzt einen Schiedsrichterlehrgang machen.
Nein, um Gottes Willen, das ist, soll einfach nur ein Denkanstoß sein.
Ich habe gerade ein Déjà-vu, ich habe das vor, keine Ahnung, vor 20, 30 Folgen schon mal gesagt, dass ich das als
absolut
sinnvoll ist, und gerade bei Randsportarten ist das so, und jetzt hole ich wieder meine Sportakrobatik aus dem Portfolio. Dort muss jeder Verein einen Kampfrichter stellen. Also nicht einen Kampfrichter, sondern eine, keine Ahnung, wie die heißen.
Punktrichterin.
Das heißt, jeder Verein, der bei dem Wettkampf...
Dass ich dir da mal weiterhelfen kann.
Ja, so, die müssen die stellen. Und ich sage, wir haben ja tatsächlich auch eine Diskrepanz zwischen, was passiert eigentlich mit den Schiedsrichtern und den Fußballern auf dem Platz? Was haben die eigentlich für ein Verhältnis miteinander? Und da ist ja schon der Grundtenor, dass viele Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen natürlich dem Vorurteil obliegen, dass sie nicht von der Basis kommen.
Genau.
Dass sie nie Fußball gespielt haben oder wenig bis gar nicht. Das heißt, irgendwie eine andere Sicht auf das Spiel haben. So der O-Ton auf dem Platz. Ob das bei jedem passt, weiß ich nicht. Ich kenne auch Schiedsrichter, die haben hochprofessionell bis zur A-Jugend Bundesliga gespielt und dann in Richtung Schiedsrichter gegangen. Aber, das war auch mein Vorschlag gewesen, wenn wir Schiedsrichter gewinnen wollen und Schiedsrichterinnen, dann muss das innerhalb des Vereins und innerhalb der Mannschaften passieren. Weil du wirst wie beim Ehrenamt keinen externen gewinnen, der auf einmal sagt, von heute auf morgen, ich will Schiedsrichter werden.
Genau.
Und dann komme ich ja noch einen Schritt weiter. Es gibt ja so viele Regeländerungen, die passieren in den vor der Saison oder keine Ahnung, vielleicht auch währenddessen, dass sie sagen können, okay, hast du aus jeder Mannschaft irgendjemanden, der sich mit dem Thema Schiedsrichterwesen auch auskennt und da vielleicht auch eine Motivation hat, was zu tun, ja, ein Riesenvorteil. Und ich sage, das kann tatsächlich der richtige Weg sein, vor allem im Jugendbereich. Sagen, alles klar, jede Mannschaft muss jetzt vielleicht mal einen Schiedsrichter stellen oder muss ein Schiedsrichter oder ein Spieler pro Saison als Schiedsrichter ausbilden. Was spricht denn dagegen? Der dann auch beispielsweise die Heimspiele abpfeifen kann, wenn seine eigene Mannschaft nicht spielt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Das habe ich vor ein paar Folgen schon mal gesagt.
Intellektuell komplett nachvollziehbar, absolut logisch. Gibt kaum Argumente, die dagegen sprechen. Ich höre halt natürlich dann diese natürliche Grundhaltung oder befürchte die, von Menschen, dass sie sagen, wenn das von oben vorgegeben wird, jetzt werden wir wieder zu irgendwas gezwungen.
Aber du kannst es ja sogar argumentieren und sagst, es ist ja tatsächlich so, haben Vereine keine Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, zahlen sie eine Strafe.
Und das ist das Problem.
Ist nicht unerheblich.
Das geht ins Vierstellige.
Die geht, je höher du bist in dem vierstelligen Bereich und schaffst du es in den nächsten Jahren auch nicht, steigt diese exponentiell. So, und da sag ich, nimm doch davon einen Beitrag und sag, alles klar, vielleicht hast du damit ja die Möglichkeit, sogar Schiedsrichterausbildung zu finanzieren. Und sogar im Jugendbereich gibt es sogar kostenfreie Angebote. Das heißt, du hast eigentlich gar keinen Nachteil, sondern nur einen Mehrwert. Du musst nicht einen Elternteil beim Spieltag an eine Linie stellen oder als Schiedsrichter fungieren lassen, sondern du kannst als Verein so agieren, dass du beim D-Jugendspiel zum Beispiel einen C-Jugend- oder B-Jugendspieler pfeifen lässt. Der auch sogar aus dem Fußballer-Hintergrund kommt und genau weiß, was da passiert.
So, und mein Vorschlag war ja, Jahren gegenüber, verkauf das mal mit deinen Trainern oder sprich mal mit deinen Trainern, den Nachwuchstrainern, und versuch mal irgendwo die Akzeptanz abzufragen, wenn ihr im Nachwuchstraining macht.
Jan von Post-SV.
Bitte?
Jan von Post-Magdeburg.
Genau. Dass die quasi immer zum Abschlussspiel einfach mal sagen, heute bist du mal dran mit dem Pfeifen und das nächste Mal bist du mal dran. Einerseits, wie gesagt, um die Perspektive mal zu sehen, um damit die Spieler alle die Perspektive feststellen, und andererseits auch der ein oder andere, der vielleicht jetzt mal eher auf der Bank sitzt und nicht so oft Stammspieler ist, sieht sich da vielleicht auch eher und sagt, ich würde gern grundsätzlich Schiedsrichter machen. Ja? Und das ist immer eine Option, um einen Schiedsrichter aus dem eigenen Verein zu gewinnen.
Wie hat der reagiert? Gibt es da schon Feedback?
Wer interessiert?
Okay.
Fand das die Idee gut.
Wie ist überhaupt das mit den Dialogen? Ich meine, seit Februar bist du dabei. Das bedeutet so 2 Monate, 2,5. Nicht mal.
Anderthalb. Ja, doch.
Doch, 2,5 Monate. Wie hast denn so die Dialogbereitschaft wahrgenommen und so bei den Vereinen? Also du bist ja für den Bereich Nord zuständig.
Ja.
Hast schöne Fahrtwege.
Ja. Dialogbereitschaft ist, man muss schon ein bisschen triezen, sage ich mal. Also ich, auf mich selber sind eigentlich nur 2 Vereine zugekommen. Nee, 3 mit dem Post-SV. Wefensleber SC, da war ich. Das war ein sehr schöner Termin mit vielen engagierten Menschen, die sich ja vor, ich glaube inzwischen 4 Jahren, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, vom TSV Wefensleben abgespaltet haben, weil es da irgendwie innerhalb des großen Mehrspartenvereins Probleme gab.
Mhm.
Und ja, das war sehr angenehm und ich glaube, die waren...
Abgespalten klingt in der Lage, in der Wefensleben liegt halt sehr witzig.
Ins Nichts.
Nee, Wevensleben liegt ja quasi an der Grenze zwischen ehemals Ostdeutschland.
Niedersachsen und Niedersachsen.
Ja. Ach so. Und wegen abgespalten. Und da, wenn du langfährst, ist ja auch diese ehemalige Grenzstation. Ja, okay.
Yeah.
Ich fand's witzig, Stefan. Dein Gesicht entnehme ich. Erik fand's auch gut.
Ich fand's auch interessant.
Ja. Für jemanden, der das halt nicht kennt, dieses DDR-Denken, so wie du.
Kann man sich in meiner Lage noch viel eher reinversetzen, weil ich ja im Sperrgebiet groß geworden bin.
Siehst du, und Stefan hat den Mauerbau begleitet. Ja, also
was hat den Mauerbau begleitet? Mein Opa hat fast allein den Fernsehturm in Berlin gebaut. Aber
ja, gut, okay, das ist die Wahrheit. Wir haben jetzt einmal den Bodyshaming-Witz mit der Größe, dann haben wir den
wegen
des Alters und jetzt können wir inhaltlich wieder werden. Okay, Entschuldigung, ja. Erik.
Worauf ich hinaus wollte mit der Dialogbereitschaft, weil das Ding ist, ich nehme so wahr, es gibt immer viele gute Angebote vom DFB, vom FSA.
Ja.
Es gibt Handlungsbedarf an so vielen Positionen innerhalb des Fußballs, damit weiter junge Menschen kommen, Frauen und Mädchen animiert werden, weiterzumachen. Schiedsrichterproblematik, Geld muss man auftreiben, Energiepreise und so weiter. Und da ist immer, nehme ich immer wahr, das ist neue Plätze, auch ein großes, wichtiges Thema. Flutlichtanlagen.
Ja.
Das ist immer so, dass die Menschen um Hilfe bitten oder Sorgen haben oder schimpfen oder sonst irgendwas. Wenn dann aber jemand kommt und explizit dann vielleicht auch sagt, lass uns mal drüber nachdenken, wie man gemeinschaftlich was machen kann und so weiter, nehme ich immer wahr, nee, wir wollen eigentlich nur was sagen und dann wollen wir was haben. So nehme ich manchmal so wahr.
Das habe ich so nicht festgestellt.
Das ist gut.
Ja.
Und da kann man aber auch, da bist du jemand, der auch mit so einer Haltung gut klarkommt und die Leute aufbrechen kann sozusagen.
Ja gut, das muss ich zeigen. Also dazu bin ich zu kurz dabei. Ne? Aber im Endeffekt liegt das immer, wie so oft auch in jedem Verein, an den Personen, mit denen man zu tun hat. Ne? Da, also bis jetzt waren es, wie schon mal angedeutet, relativ wenig Menschen, die auf mich zugekommen sind. Meistens muss ich den Kontakt suchen. Und dann gibt's jetzt aktuell auch noch, ich sag mal, so 8 bis 10 Vereine in der Pipeline, die ich schon kontaktiert habe, wo Interesse da ist, wo sich aber noch nicht wirklich ein Termin oder ein Terminvorschlag ergeben hat. Und wo ich auch nochmal hinterher nerven muss, sag ich mal, so ein bisschen, weil die haben schon gesagt, wir haben Bedarf, wir würden gerne, und dann passiert wieder 4 Wochen nichts, ne?
Ja, ist halt ehrenamtlich, ist immer halt auch, ist noch ein anderes Leben, die normale Vereinsarbeit muss getan werden.
Richtig. Und
die Wichtigkeit aber, sich in so einen Austausch zu geben, die wollen wir ja hier auch nochmal versuchen herauszustellen, weil da können ja wirklich Impulse passieren.
Natürlich.
Ja?
Und dann, wie gesagt, ich hatte jetzt in den letzten Wochen mehrfach Kontakt mit Tobias Koch von Germania Klietz. Der hatte ein paar Fragen, habe ich beantworten können, denke ich mal zumindest so. Und jetzt hat sich das aber ergeben, dass wir auch schon einen Termin vereinbart haben, im ständigen Austausch gewesen, dass ich jetzt da im Mai zu Germania Klietz fahre und dort einen Beratungstermin durchführen werde. Und ja, so kann das auch funktionieren. Also er ist sehr rege und da gibt es eben viele bei uns im Lande und nach werde ich die meisten kennenlernen, denke
ich. Wie machst du deine Akquise? Machst du jetzt erstmal so auf, ich will mich vorstellen oder guckst du und recherchierst, was man für einen vorschlagen könnte schon vorher?
Grundsätzlich gehe ich so ran, dass ich sage, wer hat vielleicht aus meiner Sicht, was ich an Informationen abgreifen kann, eher Bedarf. Mhm. Sagen wir es mal so. Wenn ich jetzt an Magdeburg denke, dann gehe ich eher auf den FC International zu, der mein erster Termin war, weil die eben frisch gegründet sind und vielleicht ähnliche Probleme habe, wie wer damals mit Besiktas, wo ich vielleicht helfen kann. Als zum Beispiel auf Fortuna, die ein großer gestandener Verein mit lizenzierten Trainern sind, die sicherlich auch einen guten Kontakt zum FSA schon haben, den andere vielleicht nicht haben. Soll jetzt nicht heißen, dass Fortuna das nicht haben sollte. Ich werde mit Sicherheit auf Fortuna auch mal zugehen. Aber wenn ich die Prioritäten setze als jemand, der gerade anfängt, dann gehe ich so vor im Moment.
Wie läuft es beim FC International? Ist spannendes Projekt, oder?
Sehr spannend, ja. Also die sind da recht zufrieden. Wollen, also der Max, mit dem ich da mich getroffen habe, der vermutlich 80% der Arbeit in dem Verein macht, so wie es anhörte, der die Idee auch zu dem Ganzen hatte und der ganzen Geschichte mit der Integration sehr offen gegenübersteht und das fördert. Dessen größtes Anliegen ist es, glaube ich, irgendwo einen in die Hauptamtlichkeit reinzukriegen und da Fördermöglichkeit zu suchen. Weil er sagt, die Thematik, was da alles geleistet werden muss für die Leute, die sie ganz gezielt in ihren Verein holen wollen, das ist eben sehr aufwendig und bedingt eben auch, dass man die tagsüber unterstützt. Bei Behördenwegen und so weiter. Und da gibt es eben viele Dinge, die man als Normalschicht Arbeitender kaum leisten kann. Und das ist so sein Hauptding. Aber eben natürlich auch Akquirierung und Requirierung von Ehrenamtlern und weiteren Leuten, die sich da
beschäftigen. Steht Hoffnung auf eine hauptamtliche Stelle?
Aktuell habe ich jetzt keine große Fördermöglichkeit zu dem Thema rausgefunden, aber es könnte was wachsen. Ich habe das weitergegeben an René und dann haben wir schon mal gemeinsam drüber nachgedacht. Da kam jetzt nicht auf Anhieb sofort eine Idee, aber wir haben eine Menge Förderdatenbanken, die zur Verfügung stehen und da gibt es ja auch immer Aktualisierungen. Und da muss man vielleicht auch mal unabhängig von der Datenbank auf denjenigen, der die Gelder zur Verfügung stellt, zugehen und sagen, wir sind die und die, wir haben die und die Idee. Gibt es da eine Möglichkeit, das zu machen? Vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, ich sag mal Lotto oder sowas. Das finden wir klasse. Da können wir jetzt mal für einen gewissen Zeitraum X mal das als Pilotprojekt probieren. Warum nicht?
Müssen wir noch auf, also es gibt ja auch noch so ein komisches, holpriges Thema innerhalb des Verbandes gerade.
Würde ich gleich machen. Wie bist du denn dazu gekommen, dich als Vereinsberater zu bewerben? Es war eine Ausschreibung, die wir ja auch mehrfach beworben haben. Es war ja dann irgendwann klar, nachdem Stefan Bock Kreispräsident wird in Altmark-West, dass das Amt dann irgendwann abgeben wird. Was hat dich denn motiviert, das zu machen?
Also, das Erste seid ihr. Oder die ganze Medienoffensive vom FSA, sag ich mal. Weil das finde ich großartig.
Das war jetzt nicht vorbereitet?
Was auch auf der Homepage passiert, was bei Insta passiert und so weiter, finde ich alles großartig. Okay. Und nur dadurch habe ich ja die Auftritte von Stefan und von Hannes hier gesehen und wusste, dass es diese Posten gibt, wusste, worum es da geht und habe gedacht, cool, kannst du auch, willst du auch, bewirbst dich mal.
Das ist stark.
Cool, dann würde ich...
Ich habe Gänsehaut bis Meppen jetzt gerade.
Das ist cool, also das ist, ja, also dass wir denn da so weit rankommen, das funktioniert schon sehr gut, das freut mich. Medien ist natürlich ein gutes Thema.
Wie du das gerade versuchst irgendwie, wie du deine Emotionen nicht rauslassen kannst, du hartherziger Eisklotz. Ich will es nicht auch mal sagen.
Ja, ist natürlich ein gutes Feedback und das ist ja das, was wir nach außen hin auch versuchen, die coolen Sachen, die es im Verband gibt, irgendwie dann auch nach außen zu bringen. Und wenn das natürlich dann funktioniert, umso besser. So, Stefan.
Ja, ich finde es stark. Ja, ich war jetzt bei diesem holprigen Thema unterwegs.
Ja, das passt ja jetzt gut rein, was man nach außen hat und was nach innen wirkt.
Ja, also, weil es gab ja jetzt in den Medien, ich weiß nicht, ob die Leute es mitbekommen haben, hier so ein außerordentlicher Verbandstag, da ging es um das Geld, was so eine... Ich weiß gar nicht, wie man es mit so einer Mitarbeiterin irgendwie die Idee hatte, für sich beiseite zu schaffen und so weiter. Ich war nicht dabei, keiner von uns war dabei. Das habt ihr in den Medien vielleicht auch gelesen. Und da ging es jetzt ja darum, dass da so ein paar Eckdaten klargebogen werden sollten. Und jetzt wurde der so kurzfristig abgesagt. Und es wirkt alles wie ein Riesenkuddelmuddel. Jetzt bist du auch, du bist einerseits jemand, der einen Verein selber gegründet hat, du bist im Fußball drin, du kennst dich ein bisschen mit Medien aus, du bist ein intelligenter Kerl und du siehst auch aus wie jemand, der eine eigene Meinung zu allem Kram hat. Und du bist jemand, der jetzt gerade in den Verein, also in den Verband reingegangen ist, um was zu bewegen. Wie hast du diese Geschichte bis jetzt wahrgenommen, nach dem, was du da weißt und liest?
Sehr, hat mich bisher nicht wirklich betroffen, muss ich sagen. Also okay. Als ich es gelesen habe vor Jahren, als ich noch nicht beim FSA jetzt hier tätig war als Vereinsberater, habe ich gedacht, was für eine Sauerei. Wie kann das so funktionieren und wie kann das so lange... Ist ja nicht nur beim FSA gewesen, sondern die Dame war ja vorher bei der GTEC schon sehr aktiv.
Ja, das macht es für uns nicht wirklich besser,
da fragst dass du dich, wir die dann eingestellt haben. Aber da fragst du dich dann auch, was ist mit den Kontrollmechanismen, wie kann sowas so lange so funktionieren? Sorgt für Kopfschütteln bei mir. Und der Versuch der Aufarbeitung, der jetzt ist, ja, da wird ja wenig kommuniziert, sag ich mal. Und man hat jetzt gehofft, das, was ich weiß, ist auch über René, hier René Unger und seinem FSA-Kollegen, dass jetzt quasi dieser außerordentliche Verbandstag genutzt werden sollte, um die Legitimation abzuholen, wie man jetzt im Gericht auftritt. Und der ist ja abgesagt worden, aufgrund eines anderen Urteils, wenn ich jetzt das richtig wiedergebe.
Denny, bist du in der Lage, uns ein bisschen zu helfen? Also so, weil ich war auch nicht zugegen. Ich habe das wahrgenommen, hier und da eine Mail-Überschrift gelesen und habe gedacht, was ist denn das für ein Durcheinander, um es mal vorsichtig auszudrücken?
Ja, ich muss mich erstmal ganz kurz sammeln und kurz meine Worte überlegentlich dazu preisgebe.
Wir machen das übrigens hier nicht, weil wir Staub aufwirbeln wollen. Wir wollen auch niemanden irgendwie blamen oder sonst irgendwas, sondern wir sind angetreten mal als transparenter Podcast. Das ist alles, was gut ist, aber auch alles, was vielleicht holprig ist, zumindest besprechen, soweit wie es geht. Und jetzt kommst du.
Genau. Es wurde im Februar ein außerordentlicher Verbandstag einberufen und da hieß es ja, es sollte im Mittelpunkt der damalige, ich nenne es mal Finanzskandal stehen und die Aufarbeitung und auch Entscheidungen bei diesem Verbandstag, diesem außerordentlichen herbeizuführen. Der sollte am Dienstag stattfinden. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, Dienstag war der 8. April. Mhm. So, zu so einem Verbandstag gehört ja dazu, dass du Einladung versenden musst, die Satzung gibt her, dass es Fristen gibt, etc., etc., etc. Das wurde gemacht und dann gab es ja am Montagabend, am Montagabend dann die Meldung, dass ein Urteil des Verbandsgerichtes vorliegt, was die Sicherstellung der Durchführung nicht mehr...
Die Rechtssicherheit gefährdet.
Die Rechtssicherheit gefährdet. So. Bevor es natürlich zu einem Verbandsurteil kommt, gibt es ja erstmal das Sportgericht.
Es musste erstmal einen Vorfall geben. Was ist denn überhaupt der Anlass?
Es gab einen Vorfall. Da kann ich jetzt nicht zu sagen, weil es halt auch noch eine Sache ist, die noch nicht ganz fertig ist. Da wird es wahrscheinlich zeitnah auch ein...
Aber kann man wenigstens sagen, worum es geht? Also muss ich sagen, also wollte jemand den Verbandstag verhindern oder worum geht's da? Okay.
Schwierig, Stefan, schwierig.
Ist das nicht irre?
Ja, naja. Na ja. Auf jeden Fall hat sich jemand dann, wie soll ich sagen, ist an das Sportgericht herangetreten und hat gesagt, hier ist aus seiner Sicht, aus deren Sicht etwas nicht so...
Formal falsch gelaufen.
Es geht um
Formalität.
Und das Sportgericht hat gesagt, nein, es ist alles formal richtig. Der der außerordentliche Verbandstag kann stattfinden.
Es geht um Vorbereitung, Einhaltung von Fristen etc.
Sportgericht.
Ja, okay.
Danach hast du ja die Variante, wenn du mit diesem Urteil als Kläger nicht zufrieden bist, eine Instanz höher zu gehen.
Ja.
Das ist dann das Verbandssportgericht. Das Verbandssportgericht hat dann in einem schnellen Verfahren, weil es musste ja noch vor diesem Verbandstag sein.
Eilverfahren heißt es meistens?
Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Eilverfahren war, deswegen würde ich mich da bedeckt halten, aber auf jeden Fall relativ kurzfristig eine Entscheidung getroffen, dass der Kläger in dem Fall Recht bekommt.
Ach so.
In dem Fall wurde halt nicht mehr gewährleistet, dass dann die Durchführung am nächsten Tag eine Rechtssicherheit hat, weil ja eventuell Fristen nicht eingehalten worden wären. Punkt. Und in dem Fall, sag ich, haben wir es nach innen, und das meine ich jetzt wirklich auch so, wie ich sage, nach innen gerade irgendwie mehr Herausforderungen als nach außen. Weil wenn ich das Feedback von Erik höre, sage ich, okay, nach außen schafft der Verband in meinen Augen gerade wirklich eine zielgruppengerechte Ansprache zu haben und auch die Themen dahin zu bringen, wo sie hingehören und auch mal Inhalte über den Tellerrand hinaus nach außen zu bringen, als man vielleicht von einem verstaubten Verband irgendwie erwarten könnte. Und wir sind nicht mehr verstaubt nach außen. Und dann hast du natürlich nach innen diese Herausforderungen, die dann das Leben ja schwer machen. Und wie es ja im Februar auch in unserer Pressemitteilung drin stand, hat dieser außerordentliche Verbandstag, und es ist ja ein außerordentlicher, das heißt, wir könnten es nicht im September im regulären machen, sondern wir müssen es jetzt machen, dann natürlich auch Auswirkungen auf ein weiterführendes Verfahren.
Jetzt geht's vor ein richtiges Gericht, wenn ich das richtig verstehe.
Das kann ich so nicht belegen, das weiß ich nicht, ich kenne die Rechtslage nicht. Auf jeden Fall hätte in diesem außerordentlichen Verbandstag eine Entscheidung getroffen werden müssen. Es sollte eine Entscheidung getroffen werden. Diese wurde nicht getroffen. Dementsprechend gibt es jetzt eine Kausalität zu einem anderen
Fall. Am Rand habe ich auch mitbekommen, dass das eine Entscheidung gewesen wäre, die auch finanziell zugunsten des Verbandes klug gewesen wäre.
Das ist, glaube ich, eine subjektive Meinung, die du hast.
Ah, okay.
Kann ich nicht belegen.
Ich hab nur das gehört. So. Genau.
Jetzt bleibt es abzuwarten. Fakt ist, dass es jetzt keinen außerordentlichen Verbandstag mehr geben wird, weil die Frist eine Frist abgelaufen ist. Und somit wird sich jetzt daraus weitere Schritte ergeben, die natürlich dann auch für oder gegen den Verband wirken können. Und vor allem auch gegen diese Personen, die ja damals in diesen Gänsefüßchen-Finanzskandal, klingt so böse, aber diese Causa mitverwickelt waren. Genau.
Verrückt.
Tatsächlich sehr verrückt, sehr bürokratisch. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist jetzt ein Urteil, das ist da, das ist damit dann rechtskräftig noch nicht wahrscheinlich, weil man könnte ja wahrscheinlich noch was gegen tun, aber das ist jetzt zu akzeptieren. Verbandstag ist abgesagt und ich sage, Ja,
wir haben, außerordentlicher Verbandstag, so gesagt.
Genau, wir haben nach innen noch gut zu tun.
Ja, aber was mir da so auf der Seele brennt, ist, wir haben ja beobachtet und sehen ja, wie Leute in der Geschäftsstelle hart arbeiten und versuchen akribisch alles vorzubereiten und so weiter und
sich
da ja auch beraten lassen und das Ding war ja eigentlich safe, also, ja, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also,
und dann frage ich mich, ist das der Faktor Mensch oder ist da eine Maus irgendwie über ein Kabel gelaufen?
Ich weiß es nicht. Ja, du hast komplett recht. Ja, es ist ein riesen Kostenfaktor, der entsteht. Also zum einen diese Absage, diese Planung ist ein Kostenfaktor. Wenn ich in Personalkosten denke, wie viel Manpower da reinfließt, kannst du ja quasi ausrechnen, was ein Stundensatz eines Mitarbeiters ist. Mal, keine Ahnung, mal wie viel Stunden plus Aufwand plus Absage plus Bürokratie plus Drucken plus, keine Ahnung, zweimal zu diesem Ort fahren, das alles machen. Und dann schaffen wir es selber, wir schaffen uns selber ab, um einen Menschen dort zu zitieren. Obwohl es ein bisschen grenzwertig, weil der ja auch...
Ist ja nur ein Zitat. Aber du bist nicht befähigt gerade, also du kannst nicht sagen, was jetzt der Kasus Knaxus ist.
Nein, das möchte ich tatsächlich da denjenigen überlassen, die dafür da sind. Das sind unser Vorstand und unser Präsident. Und,
okay.
Genau, da würde ich dem das überlassen, sich das so zu...
Na, hast du noch Bock als Vereinsberater?
Na sicher. und wenn ich darauf gefragt werde, kann ich auch nicht mehr dazu sagen, ja, weil ich ja selber auch nur nebenbei was mitbekommen.
Ich finde das, ich kann nur sagen, dass ich die Menschen, die ich jeden Tag sehe, mit denen ich jeden Tag zu tun habe und sowas, da bin ich total begeistert. Deshalb macht es das so leicht hier, das so zu verkaufen. Also ist ja nicht so, dass wir hier beide sitzen und irgendwie einen vom Pferd erzählen, sondern wir leben das ja beide und meinen das auch ernst. Und ich bin manchmal dann halt nur, wenn, das klärt sich ja immer erst so Wochen später auf oder Monate und so. Wahrscheinlich ist es auch klug, mit Absicht sich nicht in jeden Fall komplett bis ins Detail reinzudenken, wenn man sonst krank wird. Aber da frage ich mich halt manchmal, dann liegt es wirklich an so Petitessen oder menschlichen Dingen und Befindlichkeiten und so weiter. Und dann frage ich mich immer, Mensch, es geht um unseren Fußball. Es gibt keinen Frauenfußball, keinen Männerfußball, es gibt unseren Fußball, es gibt den Fußball, ja.
Und der rückt halt, und genau, und das ist das, was mir halt so auch als, wenn ich jetzt mal die FSA-Rolle verlasse, halt mir so immer aufstößt, dass wir, es geht ja eigentlich um den Fußball, um das Fußballspiel, Menschen dazu zu bewegen, Spaß zu haben, Kinder dazu zu bewegen. Und dann kommt halt so viel Bürokratie dazu und so viel Politgehabe, das macht dann den Fußball irgendwie nicht mehr zu dem, was er eigentlich sein soll.
Im Großen wie im Kleinen.
Ja.
Wollen wir was anderes Geiles reden? Wollen wir Erik erzählen?
Genau, wir schließen das. Wir haben ein Fazit, wir haben ein Urteil, wir haben eine Absage und jetzt liegt es an den Leuten da, das Beste draus zu machen, dass wir da zumindest auch sauber kommunizieren nach außen. Das wird auch passieren, das kann ich sagen. Deswegen bin ich da gerade noch so bedeckt, da wird es eine Stellungnahme zu geben.
Wir haben uns nur entschlossen, jetzt zumindest jetzt so weit, wie es geht.
Es gehört dazu.
Ja, weil es wäre nicht glaubwürdig von uns, wenn wir da heute nicht drüber geredet hätten. Und wir wünschen allen, die da jetzt noch direkt betroffen sind, von denen man nicht weiß, was da ist, viel Glück.
Genau, so. Sachlage erklärt. Ich habe einen coolen Artikel gelesen über einen Amateurfußball.
Boah, ich wollte eigentlich Erik erzählen, wie du mich belöffelt hast, bloß weil ich mich so über die Arsenal-Tore gefreut habe.
Ja, das können wir auch noch machen. Ja, das können wir noch mitmachen.
Ich bin ja ein großer Fan.
Passt im Amateur.
Und Amateurfußballer machen ja nicht so gern wie über Champions League und sowas, über die Profis dann auch mal zu sprechen. Und ich lag irgendwo rum, nicht ganz fit und habe so mit einem halben Auge Arsenal gegen Madrid geguckt und habe mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig Hoffnung gemacht. Ja, so. Und guck das so und auf einmal macht da dieser Declan Rice zwei Freistöße vom anderen Stern und schreibe dem Typen da auf der anderen Seite, wie das so Kumpels ja manchmal machen, wenn sie getrennt voneinander Fußball gucken. Digi, ich hoffe, du guckst nicht die Bauern aus Süddeutschland, sondern Arsenal, weil Declan Rice hat hier gerade Freistöße vom anderen Stern abgelassen. Während das passierte, fiel schon das 3:0 für Arsenal und dann kam von ihm nur zurück so ein richtiges kumpelhaftes lächerlich.
Also erstmal muss man sagen, Declan Rice hat, glaube ich, seine ersten beiden Freistöße überhaupt geschossen. Er hat wahrscheinlich jetzt eine 100%ige Quote. Ich wusste gar nicht, dass der Freistöße schießen kann. Hat wahrscheinlich die R2-Taste mit Schnitt entdeckt bei der PlayStation. Ja.
Wahnsinn!
Ja.
Vor allem, der steht da, macht die da plötzlich und dann steht ein Ödegaard daneben, der eigentlich ganz feinere Füßchen ist. Ja. Also,
das interessiert halt niemanden. Das Schlimme ist, dass sie tatsächlich...
Glaub, das stimmt vielleicht nicht ganz.
Also mich ärgern halt zwei Sachen. Zum einen ärgert mich, dass PSG gewonnen hat und er wahrscheinlich im Halbfinale gegen Arsenal spielen wird. Das heißt, da setzt sich irgendwie ein zweitklassiges Champions-League-Team durch. Jetzt hat Bayern
gegen Inter verloren. Ich mir hier immer alles erzählen lassen.
Bin ich einfach richtig fest, wenn ich die Aufstellung von Bayern gesehen habe, da hätte auch eine Mannschaft außer Landesklasse 4 mitspielen können. Ja, wenn ich sehe, was Sascha Beuler als Rechtsverteidiger macht, Vincent Kompany feiert den noch, dass er den einwechselt. Ich weiß es alles nicht.
Aber was soll denn der Trainer machen, als sich nicht selbst zu mich feiern? Weil sonst ist er weißt du, dass ich dir manchmal auch richtig schwer.
Also Glückwunsch an Arsenal. Ich hebe aber den mahnenden Finger.
Rückspiel
Real Madrid, das ist nochmal ein anderes Level.
Es hat so ziemlich jede Ameise gesagt nach diesem Spiel. Bitte, also das ist noch nicht immer, ich meine, ihr winnst 3-0. Irgendwie, aber ja.
Real Madrid macht im Rückspiel immer Real Madrid-Dinger.
Ja, das ist gut. Das, ja.
Ich hab ein geiles Meme gesehen dazu. Bei der Vorstellung von Kylian Mbappé damals. Da brüllt er irgendwie so ins Mikrofon, Un, dos, tres. Da war ein Video, dann sagt der Un, kommt der erste Freistoß von Declan Rice im Winkel. Dann kommt dos, kommt der zweite Freistoß
und dann das
und tres, dann das von Merino. Ist eigentlich viel krasser. Merino spielt ja aktuell im Sturmzentrum, der ist ja eigentlich ein anderer Sechser oder Innenverteidiger. Ja. Und nimmt das Ding direkt am Lager, über uns Standbein.
Den natürlich
der Ecke, das ist Wahnsinn. Und dann tres.
Auf welchen internationalen Verein stehst du denn oder großen Verein?
Das
ist wirklich so, ne?
Ich hab,
das ist das, was ich vorhin meinte, als ich dich beschrieben habe als der Uramateurfußball.
Ich war früher als Student, wenn es Leute gab, die irgendwas nicht wussten, sind sie zu mir gekommen. Also ich war ein wandelndes Fußballlexikon, aber im Profibereich. Und je älter ich werde, desto weniger interessiert mich das.
Die Namen werden komplizierter.
Nee, ich kann mich mit keinem Verein identifizieren. Ich bin schon Sympathisant des FCM, ja. Und das BVB zum Beispiel auch, aber ich muss auch nicht jedes Spiel gucken. Und wenn ich jetzt heutzutage nebenbei die Bundesliga laufen lasse, dann kannst du mich nachher fragen, wie waren die Ergebnisse und ich habe es vergessen.
Kann ich nachvollziehen.
Bin da komplett raus.
Zum Ersten kann sich Dortmund ab jetzt auch komplett auf die Bundesliga konzentrieren.
Habe ich auch kein Problem mit. Also wie gesagt,
die Ergebnisse brauchst du da aber nicht gucken, weil solange Nico Kovac sagt, sie sollen sich aus dem Deckungsschatten lösen und seine Auftaktbewegung machen, weiß ich nicht, ob das für die internationalen Plätze reicht. Ich freue mich auf den nächsten Trainer, den wir hier haben werden. Nico Kovac für mich jetzt schon
ein Trainer. Aber wir haben noch hier unser letzter Trainer, den wir hier hatten.
Du meinst der mit Trainerschein?
Der mit Trainerschein, der hat ja jetzt gerade in der Icon League auch eine schöne Rede abgefüllt bekommen, wo du dich auch schon wieder lustig
gemacht hast. Da waren auf jeden Fall wieder schöne Kreisliga.
Sven Körner. Ja. Also Danny fand's nicht geil.
Da waren wieder schöne Kreisliga-Pauschal-Aussagen bei. Meine Lieblingsaussage war, du musst loslaufen. Nicht erst, wenn der Ball gespielt ist, sondern wenn der den Ball spielen möchte. Dann musst du pressen. Also da waren, das war für mich wirklich, habe ich mich zurückerinnert an mein erstes Männerjahr TuS Neustadt 2, Kreisoberliga gegen den MSC oder damals nur MSV.
Aber als Trainer, wenn er dann auf den Ball tritt und ich ins Leere laufe, sagst du, Stürzer zu mir.
Sven sagt, Sven, das ist der Pressing-Moment, da müssen wir ran. Und ich denke mir so, Mann, oh Mann, jetzt sagt er dem nächsten Mal noch, dass er bitte alle 2 Sekunden versuchen soll zu atmen. So.
Also, du redest also wirklich so, deine Sprüche und das Ganze, was so Spaß macht, bist du wirklich hart am Wind bei Besiktas?
Naja, also Besiktas habe ich quasi bis, ich glaube es war 15, 2016, war ich da im Vorstand und da war so eine Zeit, wo ich ziemlich viel um die Backen hatte. Also war auch Trainer der F-Jugend, wo mein Sohn mit drin war und hatte da 16 rammelnde Kinder und keine Unterstützung und habe da mehrfach um Hilfe geschrien und irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Hatte damals auch gerade so eine neue Beziehung, Hauskauf und so weiter. Ich sagte, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Ich gebe meinen Vorstandsposten ab, ich höre als Trainer auf und bin raus und seitdem bin ich quasi raus, sage ich mal, bin relativ selten bei den Spielen dabei, dass ich mal zu den Männern oder zu den Frauen gucke. Da, wo ich aktiv bin, ist eigentlich FUPA. Da bin ich noch ziemlich dabei, immer so abzugleichen, die Daten von Fußball.de auf FUPA und so weiter, dass da alles, weil ich so ein Statistikfred bin und gerne dafür sorgen möchte, dass die Statistiken bei Besiktas so gut wie möglich da aktuell sind. Ansonsten bin ich da leider so ein bisschen, also ich, wenn mal irgendwo was ist, dann helfe ich nicht da dabei, aber.
Ja, weil das Rumerzählen und das Labern so und sich gegenseitig veralbern und so weiter, das macht's ja eigentlich aus.
Kommt durch mein anderes Hobby jetzt ein bisschen kurz, weil ich seit circa 10 Jahren Rennrad fahre und das immer exzessiver und da sind natürlich schön.
Vereinsberater Nord, demnächst mit dem Rennrad auch bei euch vom Vereinsgelände.
Wie ist denn der Trash-Talk auf dem Fahrrad möglich? Gar nicht, oder?
Oh, was? Ey, fahr mal mit so einer Gruppe mit. Du, Antritt um Kasten Bier bis zum nächsten Straßenschild. Und das machen die das nicht einmal, das machen die zehnmal. Das
war der älteste Glanz, so.
So rede ich, wenn ich mal mit Fahrradfahrern mitfahre, aber dann höre ich das immer meistens auf.
Was hättest du der TSG Kalbe geraten vor einiger Zeit?
Soll ich den raten? Also sich zu besinnen auf das tolle Gelände, was sie da haben? Weiß ich nicht, kann man schlecht sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, woher das kam, dass die jetzt zurückgezogen haben. Ein Riesenverein mit viel Tradition und plötzlich...
ehemaliger Verbandsligist und jetzt sagen sie auf einmal, sie ziehen die Mannschaft aus der Liga zurück. Also nicht, sie treten halt nicht mehr an. Und dadurch hat das natürlich einen Impact auf die anderen Ergebnisse, richtig. Punktabzüge etc. Und ja, puh. Und die haben natürlich auch eine zweite Mannschaft, jetzt hätte man überlegen können.
Ist Einfluss drauf auf die zweite Mannschaft oder spielt die weiter?
Die zweite spielt halt weiter.
Das ist komisch.
So, und ja, also die Entscheidung will ich überhaupt nicht bewerten. Ich sag
kannst aber aus, nicht wissen, was da los ist.
Ja, aber aus Sicht der anderen Vereine, Landesklasse 3, und es geht halt immer nach höchster Spielklasse, ist das natürlich jetzt ein Impact. Ja, zum Beispiel Drohendorf-Mehringen hat 6 Punkte gegen Kalbe geholt. Das ist auch ordentlich auf Instagram gefeiert. Ja. Die fehlen dann jetzt. Spannend.
Das ist wirklich spannend.
Wir drücken aber dem Verein die Daumen, dass sie sich da konsolidieren und auch wieder den Fußball beziehungsweise das anbieten können, wofür sie bekannt ist. Ich habe da unglaublich gerne gespielt, unten an der Saale am Heger.
Schönes Gelände.
Schöner Platz, schöne Tribüne. Drücken wir die Daumen. Ich habe noch eine coole Sache gelesen. Aus Reinsdorf habe ich in der MZ gelesen. Sonntag um 14 Uhr ist es wieder soweit. Auf dem Sportplatz Reinsdorf steigt das traditionelle Fußball-Derby zwischen dem SV Reinsdorf und der SG Blau-Weiß-Nudersdorf. Ein Spiel, das Fußballherzen im gesamten Landkreis höher schlagen lässt. Seit Anfang der 2000er Jahre treffen beide Mannschaften regelmäßig aufeinander. Bis zu 650 Zuschauer bringt das Spiel mit sich. Also machen wir hierfür nochmal Werbung. Finde ich total geil, in der Kreisliga sowas zu haben.
Darf ich weitermachen? Julian Geil hat uns nämlich auch geschrieben. Ja, feiert das
danke,
mega.
Danke, dass du mich ausreden lässt.
Erste Bürde-Kreisklasse. Na, wir müssen jetzt schnell machen, weil die Zeit drängt. Erste Bürde-Kreisklasse Traktor Hohenwarsleben gegen Eichenbarleben am 4.5.
Schon wieder Barleben.
Ja, gegen Eichenbarleben. Aktuell Tabellen. Erster Hohenwarsleben gegen den vierten Eichenbarleben. Er würde sich mega freuen, wenn wir es erwähnen würden. Haben wir hiermit gemacht. Sie sammeln aktuell auch noch Geld für eine Flutlichtanlage und es wäre mega nice.
Mega nice.
Mega nice, wenn ein paar Leute kommen würden. Wahrscheinlich sollen sie nicht nur kommen, sondern auch Eintritt bezahlen und vielleicht was spenden. Und während der Aufzeichnung kam hier noch eine Mail rein von Sebastian Nowak. Hier, da gab's doch mal dieses verbrannte Vereinsheim. Der bedankt sich, dass wir das damals erwähnt haben und auch zum Spenden aufgerufen haben und hört uns seitdem. Er behauptet, wir wären überragend, was für dich natürlich stimmt. Und wenn wir Lust hätten, dann sollen wir auf das Spiel am 11.04. um 18.30 hinweisen. Da spielen sie nämlich das Derby gegen den SV Eilsdorf. Das sind immer Emotionen im Spiel. Das ist purer Kreisliga-Fußball.
Engelstedt gegen Eilsdorf. Gänsehaut.
Darum sind wir hier. Du musst Dingelstedt gegen Eilsdorf feiern wie 18. Arsenal gegen Real.
Oder wie Adler Jahrstedt gegen Schwalbisch.
Und wer wird bei Dingelstedt der sein? Wer wird der Declan Rice sein bei Dingelstedt? Der Declan Rice von Dingelstedt. Sensationstitel. Deshalb mögen wir doch Amateurfußball noch nicht, Danny.
Ja.
Haben wir noch was?
Immer, aber erstmal nicht für heute. Ich bedanke mich bei Erik.
Bei den Vereinsnamen fiel mir gerade noch ein Adler Jahrstedt gegen Schwalbisch Wiesau.
Schwalbisch Wiesau, Sensationsfreund.
Ja, auf Oma Altmark West, oder?
Ja. Ja, Adler Jahrstedt ist mein Heimatverein im Sperrgebiet und hießen damals noch Traktor und wie 90% aller anderen auf dem Land da. Und,
Traktor oder Motor?
Und als wir dann, na Motor war ja meistens in Städten, wo dann irgendein Verein dahinter und ein Betrieb dahinter stand, der irgendwas
mit Motoren gemacht
hat. Mit Technik gemacht hat, ja.
Clever.
Und auf dem Land hieß man in der Regel Traktor. Und
Die Frage ist, wer war der Vogel, der Schwalbe-Schwiesau erfunden hat?
Ja.
Da war ich übrigens für einen Adventskalender vor 3 Jahren oder so und erinnere mich, da war noch ein richtig geiles, verrostetes Retro-Kopfballpendel, was da hing. Das soll
Ali da schon benutzt haben.
Musste machen.
Musste machen.
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.